Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich zu Episode Nummer 79. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr entspannt sind wir heute. Es ist 17.27 Uhr am Dienstag, frühen Abend. Das Wetter ist gut, die Laune ist gut, der Löwe steht weiterhin auf Platz 2 und nach diesem Wochenende, glaube ich, kann man einfach nur gute Laune haben, liebe Stammtischgemeinde, oder?
Ja, natürlich. Es gibt keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein.
Überhaupt nicht.
Wenn ich euch beide sehe, sowieso nicht.
Jetzt hätte ich mich fast übergeben, sorry. Da ist nee, wir freuen uns auch. Also. Wir freuen uns auch, Flo, dich zu sehen.
Echt jetzt, den Moment hast du jetzt schon kaputt gemacht. Sollen wir lieber gleich in den Löwenkosmos eintauchen, damit gar nicht erst hier Missverständnisse auftauchen?
Ich lasse das Gebisse sowieso zwischen euch. Ich will mich da nicht in die Nesseln setzen.
Machst du hier einen auf Schweiz?
Ja.
Das war aber eigentlich nicht die angestammte Rolle von dir, als wir in die Vertragsverhandlung gekommen sind fürs Bergfest. Also.
Aber heute bin ich mal die Schweiz.
Okay.
Nur heute.
Als ob du dich jemals zurückgehalten hättest bei irgendwas.
Nie.
Ja, lasst es gut sein. Blicken wir auf einen wunderschönen Samstagnachmittag, lieber Alex, den wir im Grünwalder Stadion bzw. auf Giesings Höhen verbracht haben. Eigentlich alles so, wie es hätte sein sollen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich persönlich nicht erwartet hätte, dass es ein so attraktives Spiel wird. Da war ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Wie ging es dir denn?
Ja, also zumindest nach den letzten Spielen war ich ein bisschen überrascht, wie souverän sie waren. Es war, ich finde, die beste Saisonleistung, auch was die Einstellung angeht vor allem. Weil wenn man das mit dem letzten Heimspiel gegen Ingolstadt vergleicht, das war eine andere Löwenmannschaft. Die hat die Zweikämpfe angenommen, die hat gegen den Ball extrem gut gearbeitet. Also es war eine 1 mit Stern. Es war eine Meisterleistung im Spitzenspiel.
Ich glaube, das wird jetzt auch ganz interessant, weil wir da zwei komplett unterschiedliche Blickwinkel hatten. Du wie immer auf deinem Stammplatz in der Westkurve, ich diesmal in der Stehhalle, Höhe, Mittellinie, Platz 9. Ich möchte mich bedanken bei unserem Stammhörer Maxi, dessen Dauerkarte ich nutzen durfte. Vielen Dank dafür. Schade, dass er nicht dabei gewesen ist. Er hat echt was verpasst. Ja. Aber Anja, du hast ja im Nachgang dir das Spiel nochmal so ein bisschen angeguckt, weil du musstest wieder ein paar Bälle schmettern. Warst du wenigstens auch erfolgreich?
Ja, ich war sehr erfolgreich. Wir haben durchgespielt und wir haben im Lokalderby und im Giesinger Bräu-Derby 3-2 gegen Schwabing gewonnen. Wir können noch ein bisschen an der Konstanz arbeiten und an der Konsequenz vom letzten Ball. Aber die Sätze, wo wir sie überfahren, da überfahren wir jeden gescheit. Also so 25-11, ich weiß nicht, wofür die auf das Feld gekommen sind.
Ihr habt sie, um das Jugendwort des Jahres zu benutzen, weggesmashed.
Weggesmashed, oder? Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Aber ich hatte auch einen extrem guten Tag, das muss ich schon sagen. Also da kann ich mir selber dreimal auf die Schulter klopfen an dem Tag.
Macht ihr hier einen auf Löwen? Wenn wegmähen, dann richtig, oder?
Ja.
Ja. Der Spirit ist der gleiche. Aber Anja, auch dir muss doch das Herz aufgegangen sein, wenn du die Szenen gesehen hast, da auf Giesingshöhen.
Tatsächlich ist mir das Herz sehr aufgegangen. Und ich habe auch tatsächlich vor dem Legendenspiel mit Rainer Kmet ein bisschen gequatscht und habe zu ihm so gesagt, du Rainer, weißt du, inzwischen ist es wirklich so, ich schaue, wenn ich in die Halle gehe, aufs Handy, wenn das Spiel schon angefangen hat. Und dann schaue ich erst danach wieder drauf, aber ich mache mir gar keine Sorgen, dass ihr nicht gewinnt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe immer öfter auch das Gefühl, dass die Löwen dieses Spiel, das dann gerade stattfindet, einfach nicht verlieren können.
Genau, es geht mir ganz genauso.
Ja. Und das war am Samstag, war das extrem. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst, dieses Spiel in eine andere Richtung.
Am Samstag hatte ich definitiv dieses Gefühl auch nicht. Aber diese Mini-Skepsis habe ich noch. Okay. Also es ist noch nicht so, dass ich beruhigt in ein Spiel gehe oder mit einer großen Selbstsicherheit. Natürlich, wir wissen mittlerweile, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Wir wissen, wo sie steht und kommt nicht von ungefähr. Aber es ist noch nicht so, dass ich schon komplett entspannt bin, weil ich weiß, was sie kann, sondern ich bin entspannt, weil ich weiß, was sie kann, weiß aber auch, dass es halt auch schief gehen kann. Ich habe das noch nicht raus.
Wie Rubin Okotia mal gesagt hat, wir wissen, was wir können und müssen trotzdem positiv bleiben.
Heute haust du es aber raus. Ja. Dein Buchprojekt hat dich so ein bisschen hier...
Ja, ich bin jetzt das wandelnde Löwenlexikon. Ja, Sprüche-Lexikon. Löwensprüche-Lexikon.
Ja. Nee, ja, Alex, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auch unseren Samstag mal durch. Es war wie immer der Giesinger Berg ruft. Wir treffen uns am Giesinger Bräu, philosophieren vorneweg. Du gibst noch Autogramme in dein Buch. Und dann sind wir sehr, sehr entspannt Richtung Grünwalder gelaufen. Wir haben davor auch schon drüber gesprochen. Ja, das ist jetzt eigentlich wieder ein Sechs-Punkte-Spiel. Es ist ein Spiel, wo du nicht unbedingt erwarten kannst, dass es super attraktiv ist, weil es für beide Teams um was geht. Es wird nicht der offene Schlappabtausch werden. Nein, es war eher anders. Da war eigentlich relativ von Anfang an ziemlich eben kein Zunder im Spiel, sondern alles sehr, sehr wohl überlegt, aber ja, durchaus mit dem Selbstvertrauen zu sagen, ich probiere mal was. Mhm. Es war nicht dieses taktische Abtasten und das hat mich überrascht. Darauf wollte ich raus. Und trotzdem hat 60 es geschafft, schon in der Anfangsphase zu zeigen, wer eigentlich Herr im Hause ist.
Ja, und das zeigt,
war beeindruckend.
Das zeigt, dass sie extrem schnell lernen. Wir haben das Ingolstadt-Spiel noch vor Augen. Da war es eben genau das Gegenteil. Da hast du abgewartet und Michael Kölner hat vor dem Spiel ja noch gesagt, vor dem Ingolstadt-Spiel, ja, die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht so hoch stehen und werden auch erstmal abwarten, ja, von wegen. Und dann läufst du ins offene Messer und jetzt haben sie es sofort umgesetzt, diese Fehler gegen Ingolstadt oder die sie gegen Ingolstadt noch gemacht haben, haben sie jetzt abgestellt und haben sofort, ja, selbst gezeigt, wer Herr im Hause ist, sind relativ hoch gestanden, sind extrem früh angelaufen, sind brutal aggressiv angelaufen, sind auch nach Ballverlusten, das war, finde ich, das mit Abstand, also so gut waren sie in dieser Hinsicht noch nie in dieser Saison, nach Ballverlusten sofort wieder die Situation erkannt, dagegen gearbeitet, zurückgeeilt. Ein Leandro Magalla hat mal einen Ballverlust gehabt in der ersten Halbzeit, glaube ich, und stürmt dann sofort zurück und verhindert das Gegentor zusammen mit Marco Hiller. Das waren ein paar so Situationen, die waren wirklich, wirklich stark.
Galligkeit, glaube ich, ist das richtige Wort. Galligkeit und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass da auch ein, zwei, drei Klöpse drin waren, weil ja, wenn Jasper Verlat da, also da den Ball vertändelt, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Da sind mir jetzt aber auch zwei Dinge aufgefallen, vielleicht noch ganz kurz vorneweg. Einerseits, dass Benedikt Hollerbach den Ball machen muss als Neuner, als Stürmer. Also erstmal Unvermögen des Wiesbaden-Stürmers.
Ja.
Andererseits aber auch die Aura eines Marco Hiller, der sich da aufbaut und Wahnsinn, du eigentlich genau gesehen hast, dass, worüber wir schon mal gesprochen haben, dass sich ein Marco Hiller mittlerweile so einen Ruf in dieser Liga auch erarbeitet hat, dass das Tor einfach klein wird.
Ja.
Es war so eine Situation, die beides gezeigt hat.
Ja.
Sorry, ich habe dich abgewürgt.
Ich würde solche individuellen Fehler gar nicht in die Spielbewertung mit einfließen lassen, ehrlich gesagt. Weil das sind eben Fehler, die einem Einzelnen passieren, die passieren können. Die können dir auch als, keine Ahnung, Sergio Ramos passieren oder die passieren halt. Aber das würde ich grundsätzlich sogar eher außen vor lassen in der Spielbewertung.
Ja, ich meine, es kann jederzeit passieren. Individueller Fehler wird immer mal passieren. Anja, du bist Mannschaftsspielerin. Ich glaube, jedem unterläuft im Spiel mal ein Klops und deswegen kippt da nicht die Mannschaft um oder du zweifelst am gesamten Team oder so. Das wäre ja auch ein Quatsch.
Ich finde, jeder darf immer einen Fehler machen, wenn er nicht zu lange an dem Fehler hängen bleibt dann. Der muss den dann abhaken und wieder nach vorne gehen und viele können das ja auch durch Emotionalität gut verpacken. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der einwandfreie Spieler bin, aber ich versuche es halt durch Emotionalität und Siegeswille dann auszugleichen und dann kannst du doch auch ganz leicht einen Fehler, egal in welcher Liga der Welt, verzeihen. Wenn der sich aufarbeitet für das eine Trikot, dann passt es doch alles.
Absolut. Und was auch bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Aufstellung von 60 München war dieselbe wie gegen Osnabrück und da ist ja beileibe nicht alles gut gelaufen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das war das einer der dreckigsten Siege, die ich je gesehen habe. Aber dass ein Michael Kölner auf diese Mannschaft vertraut und sagt, ich weiß, was ihr könnt, und wir lernen jetzt aus den Fehlern und macht es diesmal besser.
Ja. Spricht war da Morgalla, war da Morgalla in der Startelf in Osnabrück?
Nee, ich glaube Leandro Morgalla. Nee, der nicht. Nee, der ich glaube, das war aber ansonsten der einzige Wechsel. Jetzt muss ich kurz überlegen, wer war.
Ich glaube nicht, dass er von Anfang an gespielt hat.
Nee, Leo Morgalla war noch nicht hundertprozentig. Da hast du vollkommen recht.
Und das spricht wieder extrem für Leandro Morgalla. Weil man hat gemerkt, dass er fehlt.
Ja.
Und jetzt hat man ja offensichtlich gesehen, dass er da war. Er war wieder.
Oh, doch, er war in der Startelf. Entschuldigung.
Tatsächlich. Schon. Okay. Dann nehme ich alles zurück. Aber er war gegen Wien Wiesbaden einfach mit der beste Mann auf dem Platz. Vielleicht neben Meris Genderovic, der auch ein überragendes Spiel gemacht hat.
Der jetzt auch in Topform ist.
Ja.
Also, was erwarte ich denn mehr von einem Stürmer? Also, ja. Muss man auch ganz deutlich sagen. Also, das war insgesamt ein Statement, was 60 München da gesetzt hat. Ich würde auch sagen, 60 hat zeigt Wien, wie es Baden geht, über 90 Minuten. Und ja, der hat es ein bisschen gedauert.
Ja,
der kam ganz schön flach.
Entschuldigung.
Alles 60, 60 hat gesagt, wehe Wiesbaden. Und hat dann
Taten. Ja, mit wehenden Fahnen zum Sieg. Jetzt haben wir sie dann alle bald durch.
Ja.
Aber du musst auch diese Geduld beweisen. 0:0 zur Pause, 60 hätte schon führen können, 60 hätte aber durch diesen individuellen Fehler auch hinten liegen können. Aber dann relativ schnell nach der Pause die Bude zu machen, durch das Schlitzohr Jannik Deichmann. Und für ihn freut's mich dermaßen. Der verdient sich jeden einzelnen Punkt. Und wir wissen, er spielt immer noch nicht die hundertprozentige Paraderolle, aber er ist langsam in der Richtung. Er darf jetzt offensiver ran. Und er ist ja, soweit ich das gesehen habe, hat er jetzt schon seine Scorerpunkte aus der vergangenen Saison erreicht. Und das freut mich so immens für ihn. Dieses Schlitzohr, egal ob auf dem Platz, neben dem Platz, am Mikrofon.
Ja.
Unser Barkeeper.
Ja, interessanter Jubel auf jeden Fall. Aber weil du sagst Paraderolle, mich würde interessieren, was ist denn Jannik Deichmanns Rolle? Also hat er diese eine Rolle? Also ist er der Achter oder der
Allzweckwaffe?
Er ist überhaupt nicht zuzuordnen im Offensivspiel, finde ich. Der ist nirgends und überall.
Das ist der Deichmann.
Das ist halt seine Stärke.
Ja, das ist es tatsächlich. Er ist wenig greifbar.
Ja.
Aber positiv nicht greifbar. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wirklich schwer, da jetzt irgendjemand noch rauszugreifen aus dieser Löwenelf am Samstag. Das war ein Statement, das man da gesetzt hat. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Egal, wer auch danach eingewechselt wurde, das hat ja in sich gepasst. Und ich muss auch sagen, die beiden Buden dann von Medis Genderovic und Tim Rieder, das musst du so ausspielen. Und dieser Doppelschlag, der hat halt einfach auch nochmal ein kleines Statement gesetzt. Und ich muss ehrlich sagen, atmosphärisch war es halt auf Giesingshöhen dann auch ein Tollhaus.
Das 2:0 war halt richtig geil. Ich mag diese Tore, wo dann jemand alleine auf den Torhüter zugeht. Das sind eigentlich die emotionalsten Tore, weil du quasi das Glück schon kommen siehst sozusagen und dann entlädt sich das, wenn der Ball über die Linie geht. Das finde ich persönlich die schönsten Tore, wenn du quasi schon sehenden Auges ins Glück rennst. Da muss ich immer an das DFB-Pokalfinale von Eintracht Frankfurt gegen die Bayern denken, wo ich glaube, Gacinovic oder in der Nachspielzeit das 3:1 macht und dann er läuft alleine aufs leere Tor zu, glaube ich, Manuel mit aufgerückt und neben ihm läuft die komplette Ersatzbank quasi parallel schon mit und aus der Kurve kommen ihm schon die ersten Fans entgegen und das ist für mich mit eins der geilsten Tore, die ich je gesehen habe. Obwohl es komplett banal ist, aber so vom Gefühl her sind das die schönsten Tore.
Ja, gebe ich dir recht, vor allem in dem Fall, weil ich ja auf dem Sitzplatz gewesen bin.
Ja.
Und wenn dann die gesamte Stehhalle aufsteht, in freudiger Erwartung. Allein das ist ja schon so dieser Ruck. Gerade dass unten nicht die Kiddies, die gerade noch am Becher sammeln waren, mitlaufen mit Meris Genderovic. Also ich glaube, ich habe den einen oder anderen sogar laufen sehen. aber deswegen verstehe ich, was du meinst. Also ja, absolut und bombig gespielt. Und wie gesagt, wir haben jetzt zwar ein paar Namen genannt und rausgehoben, aber eigentlich kannst du an diesem Tag niemanden rausheben.
Ja.
Das war es hätte kein schöneres Bild sein können auf Giesingshöhen. Ich frage jetzt mal ganz fies, Anja, tun dir eigentlich Fotos weh, die wir bei uns in die WhatsApp-Gruppe stellen oder die du dann auf Social Media siehst, wo wir dann
sind? Ich bin total ehrlich, ich habe mir das am Samstag nicht angeschaut. Ich hatte mit meinem eigenen Sieg so viel Spaß, dass es mir einfach völlig wurscht war, was ihr da gemacht habt.
Gut, Alex, dann können wir einfach weitermachen.
Außerdem habe ich euch ja geschrieben, dass ihr direkt danach dahin kommen sollt, um den gescheiten Sieg zu sehen auch.
Ja, das war bei Alex nicht möglich.
Das habe ich beim Alex festgestellt. Ja.
Ich war im Zug. Was wollte ich noch sagen? Ach genau, ich war ja tatsächlich ganz alleine in der Westkurve. Meine Schwester hatte keine Zeit. Und ich stand in F2, also ganz alleine in dem, im Grünwalder Stadion. Das,
ja,
mit Mutter. Ich war ganz alleine mit 15.000 anderen. Aber ich fand es ein sehr, sehr schönes Stadionerlebnis. Ich habe da überhaupt generell kein Problem, alleine irgendwo hinzugehen. Deswegen, ich bin selten so in ein Spiel eingetaucht. Und zum Thema alleine im Stadion, ich war tatsächlich nicht alleine im Stadion, weil neben mir standen, ja, ich weiß nicht, 50-jähriger Herr oder so, der war offensichtlich auch alleine da. Also der hat sich mit keinem unterhalten über 90 Minuten, auch mit mir nicht. Wir sind nebeneinander gestanden, haben quasi so von Minute 1 an akzeptiert, wir sind jetzt hier eine Schicksalsgemeinschaft und wir haben wirklich kein Wort miteinander geredet, aber bei den Toren lagen wir uns in den Armen. Und das ist, und danach ist auch, also keine, wir haben nicht mal uns verabschiedet oder so, sondern jeder ist dann wieder seines Weges gegangen, aber für diese 90 Minuten. Also es war irgendwie schön.
Wart ihr ganz dicke Freunde.
Ja, es war einfach, das macht das Stadionerlebnis aus, finde ich.
Ja, durchaus. Du kommst immer mit irgendjemandem ins Gespräch, egal wo. Eigentlich ein ganz Giesinger.
Selbst wenn du nicht mit ihm sprichst, kommst du mit ihm ins Gespräch. Ja.
Das ist nonverbale Kommunikation.
Ja, ist wirklich so. Jeder hat dann so, ja, mal vor sich hingeschimpft oder mal irgendwas. Es war einfach irgendwie war es schön, ja.
Es war definitiv schön, es war wie gemalt und ganz ehrlich, mir geht schon so, ich bin auch, wenn ich beruflich im Stadion bin, dann bin ich auch einer der Ersten, der ins Stadion geht, weil ich die Atmosphäre einfach aufsaugen möchte und ich gehe auch gerne, wenn ich privat im Stadion bin, früh rein und versuche die Atmosphäre aufzusaugen. In Giesing ist es so, da saugst du vorher tendenziell außerhalb des Stadions noch andere Sachen auf, bevor du reingehst gestern, deswegen dauert es noch ein bisschen länger, aber es grundsätzlich ist es so, ist es ja so und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen anderen auch so, denn und dann fällt einem vielleicht auch mal so die ein oder andere Neuerung oder eine Sache auf, wenn man so die Blicke schweifen lässt, wenn man diese Atmosphäre so wirklich versucht mit allen Poren irgendwie so wahrzunehmen. Und vielen ist es auch, und ehrlicherweise uns ist auch schon aufgefallen vor einem Monat, dass sich im Grünwalder Stadion etwas verändert hat. Wir sind jetzt so neugierig gewesen und haben nochmal nachgehakt und haben von der Stadt München sogar eine Antwort bekommen. Wenn ihr genau hingeguckt habt, auf dem Dach der Stehhalle sind, ich sag mal übertrieben, Stangerl montiert worden. Die Vermutung war, das sieht irgendwie so aus wie so ähnlich wie neuere Flutlichtanlagen zum Beispiel am Campus von der Seitenstraße oder auch im Sportpark von Ingolstadt oder in Regensburg. Wir wollten es ganz genau wissen und haben bei Verena Dietl, der Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, mal nachgefragt und auch eine Antwort bekommen. Und ich kann so viel sagen, die Vermutung ist richtig und sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn das ist wirklich eine Modernisierung oder eine Aufwertung der Flutlichtanlage, um die Anforderungen für die dritte als auch die zweite Liga zu erfüllen. Die Flutlichtmasten, da kommen auch zusätzliche Leuchten hin, also quasi auf dem Dach der Stehhalle kommen zusätzliche LED-Leuchte hin. Die sind eher energiesparender und damit wird dann die Beleuchtungsstärke von derzeit 800 Lux auf 1200 Lux erhöht, was eben die Auflage ist, um Zweitliga-Fußball zu spielen, auch für die TV-Übertragungen. Das bleibt aber nicht dabei auf der Gegentribüne, denn wer genau hingeguckt hat, und wir haben ein Foto bei uns auf dem Twitter-Kanal, auch auf der Haupttribüne wird es noch zusätzliche LED-Flutlichtstrahler geben, allerdings dort nicht auf dem Dach, sondern quasi unterhalb des Daches. Kann man jetzt schon erkennen. Und auch da wird gewerkelt und im Verlaufe des Jahres, also jetzt auch im Verlaufe des Frühjahres, werden diese Arbeiten dann abgeschlossen sein, um eben für die neue Saison schon gerüstet zu sein. Herzlichen Dank an Verena Dietl da eben für die Auskunft aus erster Hand.
Also mehr Lux für 60 und in den nächsten Wochen hoffentlich auch wieder mehr Lex für 60.
Stefan, Lex ist übrigens Benny Laut-Fan.
Tatsächlich?
Ja, er saß im Stadion beim Legendenspiel mit einem Laut-Trikot. Es müsste auch das Liqui-Moly-Trikot vorne gewesen sein,
war's,
welches ich auch habe, ja.
War's.
Sehr schön, ja.
Das erste Trikot mit der Nummer 11 dann hinten drauf. Davor der Herr Benny Laut, wie er uns erzählt hat und wie wir uns vielleicht auch noch erinnern, die Nummer 27.
Ja.
Und Bernhard Winkler und Benny Lauter hatten beide die Elf im Legendenspiel. Ja. Sie haben sich tatsächlich schiedlich-friedlich geeinigt. Lustigerweise, weil Benny Laut ja gesagt hat bei uns, er freut sich besonders auf Bernhard Winkler. Ich habe am Tag danach mit Bernhard Winkler telefoniert für eine PMP-Geschichte und der hat gesagt, er freut sich besonders auf Benny Laut. Also es beruhte auf Gegenseitigkeit.
Die hatten aber auch Spaß zusammen auf dem Platz.
Ja. Die hatten alle Spaß. Also ich möchte da auch die Bayern nicht ausnehmen. Die hatten alle gemeinsam richtig viel Spaß.
Absolut, ja.
Aber man muss immer dazu sagen, die 60er sind einfach immer ein bisschen heißer als die Seitenstraße.
Nicht also vor allem, also emotionaler ist der Löwe jedenfalls. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, auch die Spieler, die waren davor in den Katakomben. Den geben wir heute einen mit. Komm, komm.
Ja, da muss ich ja sagen, Anja, da bist du beruflich bei uns, da warst du näher dran am Legenden-Derby München Olympiastadion am Sonntag. 25.000 Zuschauer, das waren dann, das ist dann doch auch eine Kulisse gewesen. Ich habe gedacht, es wären vielleicht ein bisschen weniger, aber 25.000, da hat das gute Wetter natürlich dann auch mitgespielt. Auch weiß-blaues Wetter im Olympiapark. Ganz viel Nostalgie und also ich bin tatsächlich neidisch, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber das war schon ein Highlight und ganz ehrlich, auch die Highlight-Clips und auch alles, was man danach jetzt hier noch so sehen kann, also geht mir schon das Herz auf. Das Ergebnis ist eigentlich zweitrangig, ja, es war 6-8 aus Löwensicht, aber nee, wunderschön, aber Anja, nimm uns noch mal so ein bisschen mit. Du hast, also ich glaube, auch für dich war das also so ein Flashback in Jugendzeiten, die ja bei dir noch nicht so lange her sind.
Ja, die sind wirklich nicht lange her. Also ich muss dazu sagen, also ich würde das Spiel lieber von hinten aufrollen, als vorne anzufangen. Weil ja,
dann roll mal.
Ich finde, der emotionalste Moment war, als so viele kleine Kinder, die maximal 12, 13 waren, die Treppen an der Haupttribüne runtergekommen sind und die Spieler um Autogramme gefragt haben und die ganze Zeit die Namen geschrien haben. Entschuldigung, die sind 12, die können Giovanni Elber nicht selber kennen. Die kennen eigentlich auch Benny Laut nicht selber, wenn es die Mama oder der Papa nicht gesagt haben. Woher sollen sie einen Bubi Bründel kennen? Die kennen maximal bei den Löwen noch Sascha Mölders und bei den Bayern kennen sie noch Claudio Pizarro. Das sind die einzigen, die sie kennen können. Und sie waren aber alle da und hatten Plakate, Benny, kann ich bitte dein Trikot haben und so. Und deswegen finde ich es echt cool, wie Eltern immer noch ihren Kindern einimpfen, wie cool die Legenden von damals sind.
Ja, aber ich bin gegen, kann ich dein Trikot haben, Schilder.
Ja, bitte.
Da haut es mir nämlich gerade schon wieder einen Schalter aus.
Aber er war so süß, ich hätte es ihm auch gegeben.
Ja. Aber wenn das jeder machen würde, das ärgert mich auch. Das
gehört sonst haben wir irgendwann Zustände wie beim Wrestling in der WWE, wo jeder Gast sein eigenes Schild hochhält.
Aber ich muss auch dazu sagen, er hatte, glaube ich, noch altes Zeitungsmaterial daheim, weil da waren auch Benny-Bilder drauf.
Ja, wenn eine gewisse Schöpfungshöhe da ist bei dem Schild, dann würde ich sagen, dann hat er sich's verdient. Aber einfach nur drauf zu schreiben, hey Benny, kann ich
das? Nein, so war das nicht. Es war ein wirklich schönes Plakat. Okay. Aber allgemein fand ich es ziemlich cool. Also, ja, wenn Bubi Bründel mit einläuft unterm Zeltdach, ist es schon natürlich cool, dass der auch noch mitspielt. Und was heißt mitspielt? Links und rechts mal hoch und runter läuft wahrscheinlich. Ja, genau. Und ist so ein bisschen gejoggt, aber es war trotzdem nett. Ja, Sascha Mölders hat das Fußballspielen nicht verlernt und wurde super gut empfangen. Da stand ich dann am Ende auch genau daneben, als er Michael Köllner umarmt hat oder beide sich umarmt haben. Es ging da schon sehr von beiden aus und schön zum Hattrick gratuliert, weil Sascha Mölders ist ja der erfolgreichste Torschütze in den ganzen 70 Minuten gewesen, weil die alten Herren spielen ja nur 70 Minuten. Ja, manche sind topfit. Marco Kurz, ich habe mir gedacht, Marco Kurz, wow, du schaust also top. Oder, also, Mie Hofmann ist durchtrainiert ohne Ende. Zu Torben Hoffmann habe ich so gemeint. Und Torben, wie ist das? Spielst jetzt 35 Minuten und dann interviewst du dich selber? Und er hat so gemeint, also das mit dem Interviewen selber danach, das könnte klappen, aber die 35 Minuten durchspielen, die werden wahrscheinlich nicht klappen. Also die waren wirklich alle top aufgelegt, auch die Bayern. Also da kann man sagen, was man will, aber das sind halt noch Daniel van Beuten war einfach immer ein geiler Kicker, finde ich. und ist einfach so ein netter Typ. Und auch wenn der jetzt das Bayern-Trikot trägt, ja, der kommt da raus und der spielt immer noch geil Fußball. Und der hat sich auch am Ende, die haben sich alle so krass um die Fans gekümmert und auch untereinander so, Elba umarmt Lorand und die haben sich so gefreut, sich zu sehen. Ja. Da warst du sofort mittendrin und hast dir so gedacht, ja, komm, ich klatsch auch mit ab.
Wer auch noch ein genialer Fußballer ist, ist Zvečko Misimović. Allerdings halt mittlerweile Zvečkenkuchen Misimović eher. Also sehr, hat sehr angesetzt, aber immer noch genialer Techniker.
Ja, das war allgemein, fand ich es eigentlich ziemlich hoch noch von der Qualität.
Ja, es war unterhaltsam, auf jeden Fall.
Mir haben zwar ein paar Namen gefehlt, also da kann man danach noch ein paar Stellschrauben drehen für die nächsten Jahre, finde ich. Aber das, was jetzt schon dabei war, war alles schon top.
Das heißt, in den nächsten Jahren weißt du mehr? Gibt es eine Neuauflage, eine Wiederauflage?
Nein, das weiß ich nicht, aber das Spiel hat jedem Spaß gemacht und super viele Menschen haben so nach den 70 Minuten gesagt, war es das jetzt schon? Kommt noch was? Also wäre es ja schon schön, wenn die zwei Vereine sich das öfter geben würden.
Das stimmt.
Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es so ein Highlight gibt, wenn man es so oft macht, dann ist es irgendwie aus.
Ja, ich rede nicht von jährlich oder so. Da bin ich gar nicht dafür. Aber so alle 3-5 Jahre oder sowas. Ach so, ich hätte aber ein Optimierungsding hätte ich noch gehabt. Es kam nicht die Benny Laut Tormusik. Es kam nicht Let's Get Loud. Und er hat das Tor geschossen und es war ja auch klar, dass er es schießt. Und nach dem Spiel bin ich kurz zu ihm, sage ich so, ja, Benny, wo ist denn der Hattrick geblieben? Nur 2 Tore? Er so, ja, aber Anja, ich habe auch noch was vermisst. Ich so, ja, deine Tormusik habe ich vermisst. Und er so, ja, ich auch. Und es war ja eigentlich fast klar, dass ich heute treffe.
Aber er hat ja recht.
Ja, ja, natürlich.
Also, das hätte man dann schon auch mal machen können.
Ja, da war ich wirklich, also, ich glaube, da waren halt alle Löwenfans ein bisschen traurig. Und Stefan, also Sebastian Schech hat ja schon mal gesagt, man muss nicht die Sachen seines Vorgängers nachmachen. Und Stefan Schneider musste ja relativ früh los, weil er bei der Red Bull noch Hallensprecher war und da musste er dieses Mal früher los, ja auch mit dem Tod von Mateschitz. Da ging es alles, ja, ging halt früher los. Und auf jeden Fall hat dann Rainer Kmet immer nur, und mit der Nummer 11, Benny Laut, und dann war's vorbei. Oh, man muss Benny Laut immer 3-mal schreien.
Ja, alleine schon deswegen muss es noch mal.
Genau, ich konnte gar nicht, ich konnte nichts dafür, meine Arbeitskollegen und ich so, was, nein, wir müssen es noch 2-mal schreien. Und sie so, Anja, was ist los mit dir? Ich so, ja, und die Musik fehlt.
Hey, da geht's ums Prinzip.
Ja, du warst sofort wieder so zurück, das war super schön.
Ja. Nein, also ganz ehrlich, ich fände es schön, wenn es das in absehbarer Zeit wieder geben würde. Ich würde es auch auf gar keinen Fall jedes Jahr machen, aber für den guten Zweck, so alle 3 Jahre oder so, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, vielleicht sind wir ja in ein paar Jahren auch so weit, dass wir nicht mehr für den guten Zweck ein Derby spielen müssen, sondern wieder um Punkte. Das wäre ja auch schön.
Ja. Vor allem ist es auch wichtig, glaube ich, das nicht zu oft zu machen, so ein Legendenspiel, weil du würdest dann immer diese Mannschaften von den Vorjahren miteinander vergleichen, die sie geschickt haben.
Ja.
Und dann würdest du dich vielleicht auch so ärgern, so, warum war ich nicht letztes Jahr? Da war der Kader viel geiler, oder?
Ja,
so.
Und der Fundus an Legenden ist ja jetzt auch nicht unerschöpflich. Also, ja, das wiederholt sich dann irgendwann und dann wird's, ja.
Aber es war wirklich. Ja. Also, es war sehr schön. Es war wunderschön.
Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Anja hat ein breites Grinsen im Gesicht und ich kann es verstehen. Ich bin sehr, sehr neidisch. Worauf ich nicht neidisch war, so bin ich jetzt auch mal ganz, ganz deutlich und ehrlich auf dieses Sondertrikot vom FC Bayern in der zweiten Halbzeit. Also, das Olympia-Design, das es damals geschaffen wurde für die Spiele 72, das ist ja wirklich ikonisch. Aber das so auf ein Trikot zu packen,
Ich muss dir widersprechen.
Ich muss dir auch widersprechen.
Ich finde das katastrophal.
Ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Ich habe es ja an sehr vielen Männern live vor mir gesehen und ich fand es sehr, sehr schön.
Das falsche Wappen
also man ist drauf, jetzt,
aber...
Ja, und man kann jetzt diskutieren, wie viele Trikots eine Mannschaft in einer Saison rausbringen will und alles Mögliche. Also da kann man gerne drüber diskutieren und da findet mich man auch bestimmt in der Diskussion dabei. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Trikot.
Nein.
Mir gefällt es auch, ja. Bin ich bei Anja.
Es war auch so fröhlich von den Farben her. Es hat super zu dem Tag gepasst, fand ich.
Nein, was heißt fröhlich? Ich finde, das ist ein Zustand bei der Einnahme bestimmter Substanzen wahrscheinlich. Aber gut, wir müssen auch nicht über rote Themen sprechen. Unter dem Strich bleibt ein tolles Legenden-Derby mit, da hat wirklich eigentlich alles gepasst. Und Anja, wie gesagt, ich bin neidisch und hoffe, dass wir das demnächst in absehbarer Zeit, nicht nächstes Jahr, aber in absehbarer Zeit wieder erleben dürfen. Lass uns nochmal einen ganz kurzen Blick werfen auf die Aktualität der dritten Liga. 60 hat ein Big Point gelandet. 60 jetzt mit 29 Punkten nach 13 Spielen, finde ich übrigens immer noch eine super Quote, auf Rang 2 gefestigt in der dritten Liga. Vorneweg marschiert weiterhin Elversberg nach einem 4:1 über Osnabrück. Also da hat dieser Frustabbau, den wir uns gewünscht haben vom VfL nach der Heimpleite gegen 60, das hat leider nicht funktioniert. 60 damit aber jetzt auch mit 5 Punkten vor Vorsprung auf den vierten Platz, und das ist, glaube ich, der perfekte Moment, wo wir einmal den Datenlöwen reinholen, denn wir wollen natürlich auch nach ganz viel Rückschau, wollen wir natürlich auch gleich nochmal ein bisschen nach vorne gucken, und da hat uns der Datenlöwe wieder etwas geliefert.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Heute wird es mal wieder historisch. Traumwetter in Giesing, 3:1 im Spitzenspiel der dritten Liga gegen Wien Wiesbaden und jetzt schon ein ordentlicher Vorsprung auf Platz 3. Das könnte doch noch ein goldener Oktober werden für die Münchner Löwen. Ein Faustpfand bleibt dabei die Festung Grünwalder Stadion. Weil Mannheim zu Hause gegen Essen verloren hat, sind die Löwen mit 18 Punkten und 19:6 Toren das beste Heimteam der Liga. Keine andere Offensive hat ihre Heimfans so oft jubeln lassen wie die der 60er. Und tatsächlich ist diese Bilanz durchaus historisch, denn 6 Siege in den ersten 7 Heimspielen, das gab es für 60 in Bundesliga, eingleisiger zweiter Liga und dritter Liga vorher nur 1965-66 in der Meistersaison und 1993-94 beim Aufstieg in die Bundesliga. Natürlich alles im Grünwalder Stadion. Und die 19 Tore sind auch eingestellter Vereinsrekord. Am nächsten Samstag müssen die Löwen dann aber mal wieder auswärts ran. In Bayreuth waren wir zuletzt bei unserem letzten Spiel in der Regionalliga Bayern. Im Mai 2018 gab es einen 4:1-Sieg, es ging um nix. Und bei der 1:2-Niederlage im Toto-Pokal-Viertelfinale einen Monat zuvor schenkten die Löwen ab. Daniel Birovka ließ eine B-Elf auflaufen. Und selbst beim letzten Bayernliga-Duell dort 1993, als 60 mit 2:3 unterlag, war die Meisterschaft schon gesichert. Ebenso beim 2:2 im Mai 1991. Wir kramen also weiter im Geschichtsbuch und landen beim 16. Mai 1987. Am letzten Spieltag sind die Bayreuther und die Löwen punktgleich in der Bayernliga. Vor 20.000 Zuschauern gewinnen die Oberfranken mit 3:1 und feiern anschließend den Aufstieg in die zweite Liga. Die Löwen trainierte damals übrigens ihr Torwart Thomas Zander als Interimscoach. Der letzte Sieg in Bayreuth, bei dem es tatsächlich um was ging, war somit das 3:2 im September 1981 in der zweiten Liga mit einem Doppelpack von Rudi Völler. Wird höchste Zeit, dass sich das ändert.
Chapeau an den Datenlöwen, der ist mal weit eingetaucht in die Geschichtsbücher. Hut ab.
Hat er aus dem Archiv wieder zurückgefunden? Ich weiß
nicht. er läuft noch, glaube ich.
Irgendwo noch abgebogen.
Nein, dieser Fundus ist wirklich bemerkenswert. Also 60 am kommenden Wochenende in Bayreuth finde ich jetzt schon eines der Highlight-Spiele tatsächlich. Wir haben uns ja auch gefreut, dass Bayreuth aufgestiegen ist. Das Wiedersehen mit einigen Ex-Löwen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und für Bayreuth wahrscheinlich auch das Spiel des Jahres, denn die haben sich gedacht, wenn da so viele Zuschauer kommen, das könnte auch das bestbesuchte Spiel der Saison sein. Gucken wir doch mal nach, ob wir noch mal ein paar Zuschauer mehr reinlassen können. Und ja, sie haben es geschafft. Statt 10.000 Zuschauer dürfen 12.000 rein. Der Gästeblock ist mit 2.850 Karten eh schon ausverkauft. Aber es gibt also wahrscheinlich, wenn unsere Bergfest-Folge 79 rauskommt, sind die Tickets auch noch weg. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, auf dieses Spiel freue ich mich. Ich freue mich für Bayreuth. Ich freue mich auf dieses Altstadt-Oldstadt-Gefühl dort vor Ort. Ich kann leider nicht dabei sein, aber auf die Bilder freue ich mich. Das ist, wird wahrscheinlich eines der stimmungsgewaltigsten und interessantesten Auswärtsspiele werden in dieser Saison.
Ja, das ist ein kannst du auch davon Highlight. Ausgehen, dass da 6.000, 7.000 Löwenfans im Stadion sein werden.
Da gibt es genügend Löwenfans da oben. Also diese 2.850, das sind natürlich die Tickets, die 60 zur Verfügung gestellt
bekommen. Wahrscheinlich gibt da mal Markus Zier seine privaten Tickets auch an Löwenfans.
Das ist gut möglich, ja. Und Felix Weber wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Also, aber natürlich ist, rein sportlich ist die Fallhöhe natürlich groß, wenn du gegen den Tabellenletzten spielst, gegen viele Ex-Löwen, auch so ein Thema. Ja, musst du erstmal gewinnen, so ein Spiel.
Ja, ja, also es ist wirklich gefährlich. Es ist wirklich gefährlich, musst du aufpassen. Und Bayreuth, die mögen Tabellenletzter sein. Und viele werden jetzt sagen, ja, man kann auch übertreiben mit dem Warnen. Nein, nein, die haben viele Spiele auch extrem knapp verloren. Mhm. Na, das muss man mal ganz deutlich sagen. Nur 1-2 in Mannheim beispielsweise. Gegen Dresden ein 1-1 geholt. Nur 2-1 verloren in Ingolstadt. Also, nee, die können schon kicken. Die haben auch öfters mal Pech gehabt. Und die werden monstermäßig motiviert sein. Und das allein deswegen sollte man wirklich den Aufsteiger hier nicht unterschätzen. Also, Fallhöhe, Alex, ja, gewaltig. Ja. Anja.
Ich will jetzt halt nicht mehr meinen Satz rauskramen, dass 60 ja immer dem Mannschaft, die ganz hinten in der Tabelle sind, wieder die Hand gibt und sagt, komm aus den Tiefen dieser Tabelle wieder raus. Ich glaube, dieses Jahr sind wir so nicht.
Es ist umgekehrt natürlich die Chance jetzt nochmal, dich wirklich schon mal abzusetzen vorne. Ja, wenn du gegen die Tabellenletzten spielst, das sind, brauchen wir nicht drüber reden, 3 Punkte Pflicht. Und dann gehst halt wirklich schon mal, also dann steht eigentlich schon fast fest, dass du mit einem sehr komfortablen Tabellenbild in die WM-Pause gehen wirst. Klar, es sind dann noch, ich glaube, 3 oder 4 Spiele sind es noch. 3, glaube ich, oder? Nach diesem Spiel.
Ich glaube, es sind sogar 4.
Oder sogar 4. Es sind, ich sage es euch gleich, es sind noch 3 nach diesem Spiel. Auf jeden Fall hast du dann schon mal wirklich eine Situation, wo du, ja, wenn es normal oder gut läuft, du unter dem Weihnachtsbaum auf einem Aufstiegsplatz bist.
Es wäre gut, wenn noch irgendwo auf einem Tabellenplatz wärst. In der vergangenen Saison hat es ein Team gegeben, das war plötzlich auf keinem Tabellenplatz mehr.
Stimmt allerdings, ja.
Nein. Also bitte da mit ganz viel Wachsamkeit in das Spiel gehen. Blicken wir mal ganz kurz auf den Spieltag. Was erwartet uns denn überhaupt so insgesamt? Der Spieltag wird eröffnet mit dem Duell Wien-Wiesbaden gegen Duisburg. Das ist jetzt auch nicht so die leichteste Geschichte für den Verfolger. Dann haben wir Dortmund 2 gegen Verl, das ist jetzt aus Löwensicht eher uninteressant. Waldhof gegen Dynamo Dresden, Saarbrücken gegen Meppen, Essen gegen Zwickau, Erzgebirge Aue gegen Elversberg. Das halte ich tatsächlich für ein wirklich schwieriges Geläuf dann für den Tabellenführer. Dann haben wir Freiburg 2 gegen Oldenburg bereits am Sonntag und dann noch Ingolstadt gegen Viktoria Köln und Osnabrück gegen Halle am Montagabend.
Waldhof gegen Dresden, eieiei.
Ich sag's jetzt mal böse, es ist das Derby der nicht gerade sympathischsten Mannschaften der Liga.
Das stimmt. Zumal
oder das Umfeld, sagen wir mal so.
Bei Waldhof Mannheim gab's ja, war das dieses Wochenende oder am vorvergangenen Wochenende, wo es fast schon eskaliert wäre. Ich glaube, es war an diesem Wochenende.
Das war am vergangenen Wochenende.
Gegen Rot-Weiß Essen.
Ja.
Da ging es ja auch schon ziemlich rund. Also da ist ziemlich Druck auf dem Kessel. Bei Dresden ist auch Druck auf dem Kessel. Also, puh, das. Bin ich gespannt.
Wir werden genau hingucken, was sich da tut. Im Übrigen, wenn wir noch ein bisschen weiter vorausgucken, das nächste Heimspiel von 60 München ist dann am Sonntag, den 6. November, zu Hause gegen Saarbrücken. Und danach gibt es das Gastspiel von 60 München bei Freiburg 2. Das ist dann am 9. November. Und warum ich das sage, mag jetzt auf dem Papier nicht das attraktivste Spiel sein, vor allem weil es eine zweite Mannschaft ist. Aber die Fans des SC Freiburg rufen da auf zu einer besonderen Aktion. Das ist ein Mittwochabend und die Ultragruppierung des Sportclubs, beziehungsweise unter dieser Woche spielt die erste Mannschaft des Sportclub Freiburg in Leipzig.
Ja, ja.
Und die Fangruppierung ruft jetzt auf, statt nach Leipzig alle auf die Nord gegen 60 München. Das heißt, Das Dreisamstadion dürfte relativ voll werden, es dürfte stimmgewaltig werden und was man hätte vielleicht vermuten können, es wird dann doch kein Heimspiel für 60 München.
Ja, Freiburg unter der Woche ist natürlich auch eher undankbar für eine Auswärtsfahrt. Aber
so viele nahe Auswärtsspiele, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, gibt es für 60 München in dieser Saison nicht.
Das stimmt.
Dann geht das noch am ehesten.
Und wir hatten bisher eh Glück mit Freitag- oder Montagabendspielen. Hatten wir noch gar nicht, oder?
Nee, glaube auch nicht.
Einmal unter der Woche gegen, ich weiß es nicht mehr, aber so waren wir relativ verschont.
Gegen Halle, glaube ich, war es Freitagabend, das 3-1. Das war mein Geburtstag im August.
Ja, aber Freitag kam ja viel um.
Und das letzte Spiel vor der WM-Pause ist am Montagabend gegen Rot-Weiß Essen zu Hause.
Das ist vor allem für die Fans aus Essen mies.
Ja, das
für den Löwen-Fan an sich, glaube ich, ist es okay. Ist
machbar, aber ja.
Naja. Aber bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser die Isar runter, aber ich gebe euch recht, bis jetzt hat sich 60 da insgesamt doch wirklich gut halten können. Biegen wir auf die Zielgerade ein und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Spickzettel ist leer, beziehungsweise alles abgehakt.
Nein, auch ich, Flo, wir hatten doch noch eine sehr kuriose Begegnung vor der Stehhalle, als uns plötzlich ein Mann im Bademantel
entgegenkam. Oh ja.
Vielleicht, wenn
ich habe dieses Bild verdrängt.
Ich nicht. Ich habe gedacht, eine Reinkarnation von Udo Jürgens ist unterwegs, aber der, ich weiß nicht, hat eine Wette verloren, war es ein Junggesellenabschied, wahrscheinlich eher das. Ja, kurios.
Wenn er zufälligerweise dieses Bergfest hören sollte, schreib uns gerne an giesinger-bergfest@gmx.de und erzähl uns schreib uns mal, was da der Hintergrund war. Und wenn du ganz hart drauf bist, dann kannst du uns auch eine Sprachnachricht schicken über das Bergfest-Phone. Ja. Hast du die Bergfest-Phone-Nummer gerade auswendig parat, Alex?
Nee, 0179 und dann noch ein paar andere Zahlen. Moment.
Gilt übrigens für alle anderen auch, ne? Also wenn ihr mal Input habt für das Bergfest, ihr könnt uns jederzeit auch eine Sprachnachricht schicken.
So ist das, ja. Und jetzt habe ich auch die Nummer parat, die lautet 0177-412-5984. 0177-412-5984.
Da sind wir erreichbar.
Wenn gerade nicht WhatsApp nicht funktioniert, wie heute Vormittag.
Ja, und schon geht die Welt für manche Leute unter.
Ja.
Dann muss man tatsächlich noch telefonieren.
Nee. Dann lieber gar nicht kommunizieren.
Ja, das wäre der nächste Throwback gewesen. Wenn das dann auch noch am Sonntag beim Legendenspiel gewesen wäre, wärst du endgültig wieder in den 90er, frühen 2000ern gewesen.
Stimmt, da hat es gepasst, ja.
Mhm. Nein, aber dann machen wir doch
den Deckel drauf. Wo war eigentlich das Telekom-Tee beim Legendenspiel?
Zu wenig Leute.
Vielleicht wollte der im weißen Bademantel, vielleicht wollte der zum Telekom-Tee. Das könnte auch sein, ja.
Ja. Anja hat Schmerzen, ich sehe es. Ich sehe es eindeutig.
Ich habe keine Schmerzen.
Du bist 79 Folgen lang gestählt worden durch diesen intellektuellen Austausch hier.
Ja, ich kann das einfach so ab.
Dann erlösen wir dich von den Qualen aus Folge 79. Dann machen wir den Deckel drauf, freuen uns über die aktuelle Lage im Löwenkosmos. Ach, eine Sache noch tatsächlich. Diese ewig lange Winterpause, also mal abgesehen davon, dass sie mich nervt, aber es wird durchaus das ein oder andere interessante Testspiel geben. Wir sind ja schon mal so ein bisschen durchgegangen, was auf 60 München zugibt. Es gibt einen neuen Termin, also gehen wir mal durch. Am 19. November ein Turnier, da spielt 60 gegen Hertha BSC Berlin, am 20. dann gegen den Sieger des Duells Klagenfurt gegen Graz. Dann ist erstmal ein bisschen Pause angesagt. Es wird übrigens vor Weihnachten noch Besuche bei Fanclubs geben durch der Mannschaft. Am 12. Dezember ist Trainingsauftakt. Das klingt auch so dermaßen surreal. 12. Dezember Trainingsauftakt. Am 17. Dezember wird es ein Testspiel gegen die TSG Hoffenheim geben. Das ist neu mit dabei. Und dann gibt es eine kleine Weihnachtspause nach dem 23. Dezember, am 2. Januar Trainingsauftakt mit Leistungstests. Und am 3. Januar geht es ins Trainingslager, einmal mehr nach Belek in die Türkei bis zum 10. Januar. Und ab da läuft dann die Vorbereitung auf das erste Spiel im neuen Jahr. Und da steigt dann gegen Waldhof Mannheim am 14. Januar.
Ich freue mich drauf.
Auf was genau?
Auf die WM-Pause.
Ich bin noch so ein bisschen unschlüssig.
Nein, ich freue mich natürlich nicht.
Also durchatmen und einfach mal so ein bisschen entspannen, ja.
Auch, ja, das schon, aber alles andere.
Also. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, sage ich jetzt ganz ehrlich, aus Ego-Sicht. Es gibt weniger Volleyballspieltage, die sich mit Löwenspielen überschneiden.
Das stimmt allerdings, ja.
Das stimmt. Ich versuche nämlich mein inneres Chi, also meine innere Mitte zu finden und deswegen muss ich ganz viel positiv sagen. Die innere dann, Mitte ist so weit weg.
Dann bleiben wir positiv, denn im Löwenkosmos gibt es eigentlich kaum was, wo man jetzt negativ sein könnte. Also, wir beschließen Folge 79, verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Ansonsten sagen wir, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv, so wie jetzt auch, und bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!
Wir sagen Dankeschön. Haben's da im Stadion gespielt. Das könnte man wunderbar zu einem Fangesang umdichten, irgendwie. Also Vorschläge gerne an uns.